Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von OVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit Ralf Denk, dem Teammanager von Red Bull Bora Hansgrohe, das größte und erfolgreichste Radsportteam Deutschlands, durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@ovbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Jonas Vingegaard gewinnt ein packendes Rennen, schlägt Tadej Pogacar im direkten Duell und feiert seinen ersten Etappensieg bei dieser Tour de France. Primoz Roglic ist lange Zeit nicht weit weg vom Spitzenduo, dann kommt es zum Sturz und letztlich verliert der Kapitän von Red Bull Bora Hansgrohe wieder wichtige Zeit. Ja, nach einem ereignisreichen Tag begrüße ich den Teammanager von Red Bull Bora Hansgrohe, damit Servus an Ralf Denk. Hi Ralf.
Hallo, schöne Grüße nach Rosenheim.
Ja, erste Frage vorneweg, Ralf. Wie geht es Primož nach seinem Sturz?
Nach den ersten Erkenntnissen ist er okay. Ja klar, muss man jetzt mal schauen. Prellungen nimmt man ja nicht sofort wahr, aber der Sturz war ja in einer engen Straße, in einer Kehre und das Tempo war jetzt sehr gering. Also ja, ich hoffe, dass er mit ein paar Schrammen und nichts Großen davon kommt.
Hast du da einen Leichtsinnsfehler ausgemacht oder ist das einfach Pech? Du hast die Straße und die Bedingungen angesprochen.
Ja, alle Rennfahrer, die wo vorne heute gekämpft haben, waren natürlich am Limit. Und dann werden solche technischen Abfahrten immer noch schwieriger zu fahren, weil man muss sich das so vorstellen, es ist ein Stück weit so auf so eine technische Abfahrt zu gehen wie im Biathlon. Im Biathlon gehst du eher mit 180 Puls an den Schießstand und im Radsport gehst du mit Puls 180 auf die Abfahrt und musst dich dann konzentrieren. Und deswegen ist es natürlich schon schwierig. Und, wahrscheinlich hat er da einen kleinen Fehler gemacht, vielleicht ein Stück weit zu wenig gebremst vor der Kurve und deswegen lag er dann auf der Nase.
Okay, das Fazit bis zu dieser Szene. Er sah wirklich phasenweise gut aus, ist auch mit Vingegaard, als Pogacar attackiert hat, ist er da auch mitgegangen. Am Ende hat es natürlich für Pogacar und Vingegaard nicht gereicht, aber ohne den Sturz wäre der Rückstand ja überschaubar gewesen. Wie fällt denn das Fazit seiner Leistung bis zu dieser Szene aus?
Also man muss wissen, er hat Zeit verloren auf Pogacar und Vingegaard heute, aber es galt heute die 3-Kilometer-Regel. Das heißt, er kriegt die gleiche Zeit wie Remco Evenepoel. Und er hat jetzt auf Remco keine Zeit verloren. Das mal so nebenbei, weil du gesagt hast vorher, er hat Zeit verloren. Mhm. Auf die Sieger ja, aber nicht auf Remco Evenepoel. Da waren gesehen im Fernsehen noch 30 Sekunden, aber die werden ihm wieder gut geschrieben.
Okay.
Weil bei einer 3-Kilometer-Regel, die gibt es nicht für alle Etappen, wenn es bergauf geht zum Schluss, gibt's sie nicht, aber heute war vor dem kleinen Schlussanstieg eine Abfahrt und deswegen heute 3-Kilometer-Regel. Und von dem her kam er da raus, wo er leistungsmäßig einzuordnen war heute. Und das war eben die gleiche Leistung wie Remco Evenepoel.
Okay, gut. Wurde so nicht transportiert, auch über die Bilder. Dafür habe ich ja dich. Vielen Dank dafür. Leistungstechnisch, wie bewertest du es?
Leistungstechnisch muss man zuerst mal sagen, Primož war heute mutig. Weil als Pogacar und Vingegaard angegriffen haben, war er auf Augenhöhe. Er konnte zwar dann das Tempo nicht ganz folgen, ich würde aber sagen, er hat speziell kurz vor Schluss eine wirklich gute Leistung gezeigt. Klar, Vingegaard war heute mit Abstand der Stärkste, der konnte ja nochmal die Lücke zu Pogacar schließen. Da konnte dann Primož eben leider nicht mitfahren, was wir natürlich alle gehofft haben. Aber im Endeffekt war das heute eine großartige Leistung von ihm. Aber eins ist klar, auch heute nach dem Tag, dass Pogacar und Vingegaard doch nochmal einfach ein Stück besser sind aktuell.
Okay, gut. Ja, jetzt schauen wir doch auf die Gesamtwertung. Es sind jetzt 2:15, die er hinter Tadej Pogacar liegt. Es ist eine knappe Minute auf Vingegaard und entsprechend auch auf Evenepoel. Der Gesamtsieg ist das Ziel. Die reinen Zahlen sprechen Stand jetzt dagegen, aber es ist natürlich auch keine Welt weiterhin, die dazwischen liegt. Nur ein Gedankenspiel. Ich bin natürlich der Journalist, du bist der Teammanager. Deswegen sprechen hier zwei unterschiedliche Parteien. Ein Gedankenspiel jetzt meinerseits. Wäre es denn eine Option zu sagen, man nimmt auch etwas den Druck raus und sagt, man kann Ziele ja anpassen und sagt, vielleicht erstmal den Blick Richtung Podium und einen möglichen Etappensieg richten und dieses ganz große Ziel, den ganz großen Druck rausnehmen, erstmal das kleinere Ziel ins Visier nehmen und wenn das aufgehen würde, könnte sich das Größere ja von selbst entwickeln. Ich hoffe, du kannst mir noch folgen.
Ich kann das sehr gut folgen und natürlich kann man den Ansatz verfolgen, aber man muss auch aufs Roadbook schauen, wenn man solche Strategien diskutiert. Und auf dem Roadbook haben wir morgen eine einfachere Etappe und auch am Freitag haben wir jetzt nicht die ganz großen Hindernisse, sondern es geht erst am Samstag los. Aber am Samstag geht es richtig los in den Pyrenäen und am Sonntag ebenfalls. Und es wird sich diese Fragen, die wo du mir jetzt gestellt hast, die werden sich am Samstag höchstwahrscheinlich sowieso von selbst beantworten. Und dann wissen wir wirklich, Samstag, aller spätestens Sonntag, ist unser Ziel das Podium oder ist unser Ziel der Toursieg? Aber jetzt zu korrigieren, ändert nichts an der Tatsache.
Okay, cool. Vielen Dank für diese Antwort. Wie sieht's denn in ihm selber aus? Die Konkurrenz ist top in Form. Er hat dieses ganz große Ziel. Der Rückstand wächst kontinuierlich, nicht immens an, aber immer wieder tröpfchenweise. Reden wir hier ja oft drüber. Der wichtigste Helfer ist raus aus der Tour. Jetzt noch so ein Sturz. Du wirst wahrscheinlich jetzt noch nicht mit ihm gesprochen haben. Wir reden kurz nach Etappenende. Aber was macht es denn auch mit einem Fahrer, wenn so tröpfchenweise kleine Enttäuschungen immer wieder on top kommen?
Klar wäre es andersrum besser, aber wie gesagt, wer Primož kennt, was er auch erreicht hat in seiner Karriere, welche großartigen Siege er gefeiert hat, aber auch wie oft, dass er schon gestürzt ist. Sein Körper schaut immens vernarbt aus. Also der kann auch immer wieder zurückkommen. Das ist schon ein Stehaufmännchen und er zeigt immer Moral. Und er hat auch jetzt, als er zurückkommt im Bus, wieder einen lockeren Spruch auf der Lippe gehabt. Ja, sind nur ein paar Kratzer. Ob er das morgen immer noch sagt, wenn mal so die Prellungen eintreten, da bin ich vorsichtig. Ja. Es ist noch kein Rennfahrer durch einen Sturz besser geworden. Ich kenne keine. Ich kenne nur welche, die wohl schlechter werden durch einen Sturz. Aber besser ist noch keiner geworden. Und deswegen war das sicherlich alles nicht optimal, aber wir bleiben ruhig, wir kämpfen und wie gesagt, wir haben einen großen Showdown am Wochenende und dann wissen wir wirklich, wo stehen wir? Und dann nach Sonntag, am Montag ist Ruhetag, kann man vielleicht darüber nachdenken, die Strategie, die Taktik nochmal anzupassen. Aber jetzt macht es absolut keinen Sinn.
Okay, danke dafür. So, wir haben Jonas Vingegaard gesehen. Also, ich habe ihn bislang immer als unterkühlt wahrgenommen, sehr introvertiert. Und heute zum ersten Mal habe ich ihn gesehen. Der war nach dem Ziel im Interview in Tränen aufgelöst, hat von der schweren Zeit gesprochen, hat der Familie gedankt. Man hat wahnsinnig gesehen, was für ein Druck da von ihm abgefallen ist. Bei aller Rivalität, aber das sind doch schöne Momente, oder?
Ja, Wahnsinn. Also muss man echt sagen, das sind ja seit dem Baskenland keine 100 Tage her. Ja? Und 100 Tage sind nicht wirklich viel. Und von 100 Tagen von der Intensivstation zum Etappensieg bei der Tour de France, beim größten Radrennen der Welt, ist eigentlich schon was Emotionales auch. Und ich glaube, dass das Team heute, man hatte dann auch noch in der Übertragung Franz Maaßen gesehen, den sportlichen Leiter von Wismar Liserbeik, der war auch den Tränen nah. Also da ist natürlich viel hochgekommen. Aber umso schöner, umso schönere Geschichte, auch wieder für Netflix. Und ja, alles gut. Und ein Stück weit freut man sich da auch für die Jungs damit, auch wenn sie direkt im Wettbewerb mit uns stehen.
Genau, nach dem heutigen Auftritt, gerade wenn es bergig wird, hat er ja wirklich keine Probleme. Sind noch Restzweifel da, dass vielleicht hinten raus doch noch sich diese schwere Verletzung und die fehlende Vorbereitung bemerkbar machen kann? Oder wird der auch wieder besser? Also
da bleibe ich bei meiner Meinung, es ist wirklich Kaffeesatzleserei. Wird er jetzt besser, wird er schlechter? Wenn ich den Tag heute mal als Maßstab nehme, dann würde ich sagen, der hat einen Aufwärtstrend, der Jonas Vingegaard. Und vielleicht bleibt es so. Ja, vielleicht ändert sich das auch in der dritten Woche. Man weiß es nicht. Aber was sie heute wirklich sehr, sehr gut gemacht haben, auch um den sportlichen Leiter Christian Niermann von Wiesmann-Lisa Bikes ist in Ruhig geblieben. Er war ja abgehängt. Mhm. Er war ja mit Primož zusammen. Sie waren in der Gruppe 2. Vorne waren mit 30 Sekunden Pogacar. Und sie sind ruhig geblieben. Sie haben nicht vergessen zu essen und zu trinken auf der Abfahrt. Sie waren dann präpariert quasi für den nächsten Anstieg. Und da hat er peu à peu die Lücke schließen können. War dann oben wieder dran bei Pogacar. Das ist natürlich Weltklasse, gell? Wenn du abgehängt bist und verlierst nicht die Nerven, du trinkst, du isst, du verpflegst dich. Viele Rennfahrer verfallen da in einen Stressmodus und vergessen dann zu essen und zu trinken, erholen sich auf der Abfahrt nicht mehr. Aber das haben sie heute wirklich Weltklasse gemacht.
Okay, gut. Schauen wir auf zwei andere Namen aus eurem Team. Jai Hindley war lange an der Seite von Primož, hinten raus, okay, gut, aber das war jetzt kein Alleinstellungsmerkmal. Wir haben es gesehen, auch Pogacar, Vingegaard, Evenepoel waren dann alleine. Wie geht's denn Jai Hindley? Auch in Richtung Wochenende, du hast es schon angesprochen, da braucht man ihn ja in Bestform.
Da muss man jetzt ein Gespräch führen mit Jai und auch mit Primož rein. Gefühlt ist er ein Stück weit zu früh abgehängt worden heute. Aber was man halt auch nicht immer sieht, wie viel Arbeit, wie viel hat der Primož aus dem Wind gehalten, bis dahin, wo er abgehängt worden ist, das nicht in jeder Einstellung oder in jeder Kameraeinstellung sind die Rennfahrer ja zu erkennen. Da muss man zuerst mal sprechen mit Jai und auch mit Primož, wie war wirklich der Tag, um Jais Leistung heute einzuordnen.
Sehr früh zurückgefallen ist Dani van Poppel. Gab es dafür einen speziellen Grund? Geht es ihm nicht gut oder war das so ein bisschen auch kalkuliertes Risiko in Anführungsstrichen?
Ja, bei solchen Etappen wie heute haben natürlich so eher schwerere Fahrer wie Dani van Poppel es wirklich nicht einfach. Und da geht es dann wirklich nur so lange dran zu bleiben, bis man sicher im Zeitlimit ist. Und ja, das hat Dani heute so gemacht. Wahrscheinlich hat er auch nicht seinen besten Tag gehabt heute. Und ich habe da jetzt auch noch keine Informationen. Aber ich bin bei dir. Schön hat nicht ausgeschaut. TV.
Gut, okay. Behalten wir im Blick. So, wir kommen zum Hintergrund. Und da gibt es erfreuliche Nachrichten für Red Bull Bora Hansgrohe. Denn Florian Lipowitz, über den will ich heute mit dir sprechen, der hat gestern, wir zeichnen jetzt am 10.7. auf, also am 9.7. hat er den Gesamtsieg bei der Sibiu Tour in Rumänien gefeiert. Wie ist dieser Erfolg denn von der Wertigkeit her einzuordnen?
Ich würde sagen, es ist schon der nächste Achtungserfolg von Lipo, wie er bei uns genannt wird. Und er sitzt ja noch nicht so lange am Rad. Und diese berühmte, oder was heißt berühmte, eher unbekannte Sibiu Tour hat auch Egan Bernal schon gewonnen. Und der hat dann später die Tour de France gewonnen und den Giro Italia. Also vielleicht ist das ja auch ein gutes Omen. Und ich habe mich auf jeden Fall sehr für Lipo gefreut, dass er nach Tschechien-Rundfahrt letztes Jahr die nächste Rundfahrt gewinnt. Und er war auch auf World-Tour-Niveau, also gleiches Niveau jetzt wie die Tour de France, dieses Jahr bei der Romandie-Rundfahrt schon am Podium. Hat einen tollen Einstand gegeben, die ersten Tage beim Giro Italia. Und da wächst was her, da freuen wir uns.
Da wächst was her, ja, er ist ein weiterer Quereinsteiger. Er war als Schüler und Jugendlicher ein guter Biathlet. Ein Kreuzbandriss hat dann da so ein bisschen die Richtung verändert. Er hat sehr viel Zeit auf dem Rennrad verbracht, ist auf den Geschmack gekommen, hat den Ehrgeiz entwickelt und wechselt schließlich dann zum Radsport. Wann ist er dir denn das erste Mal aufgefallen?
Uns ist er so ein Stück weit aufgefallen, weil wir auch gut vernetzt sind, so zu anderen Sportarten. Da hat es schon geheißen, da ist einer, der läuft zwar sehr gut, aber er trifft nicht so gut. Und das ist ja beides wichtig für den Biathlon-Sport. Ja. Und hat aber auch ein Faible für den Radsport. Und so ist der bei uns quasi auf dem Radar erschienen. Und dann hatte mich Florian wirklich beeindruckt. Er war ja im Skigymnasium in Stans. Das ist ja hinter Innsbruck. Und ich habe mit ihm ein persönliches Gespräch geführt und habe ihn eingeladen zum Mittagessen nach Raubling. Dann habe ich ja gedacht, ja, der kommt jetzt dann mit dem Zug und fährt da raus. Dann fährt er wieder rein. Das war ja Februar. Dann kommt er mit dem Rad. Man dachte, oh, ja, wo man sich schnell umziehen kann, zum Mittagessen und so weiter, hat er sich umgezogen. Also wirklich cool. Und dann war es aber schon 3 Nachmittag oder 2:30 nach dem Mittagessen. Sag ich, hol dir jetzt deine Mutter ab oder wie kommst du heim? Nee, er fährt wieder nach Hause. Dann ist er zum Vorstellungsgespräch hier 100 Kilometer angereist, hat er Mittag gegessen, ist er wieder 100 Kilometer zurückgefahren. Und da habe ich schon auch gemerkt, ja, die mentale Einstellung, der Wille, sich zu verändern, raus aus dem Biathlon, rein in den Radsport, das ist, da ist Wille dahinter. Und natürlich ist auch Talent. Er hat dann noch gefahren bei unserem Kooperationsteam KTM Tirol und ist dann bei uns eben Profi geworden und hat schon 2 Rundfahrten gewonnen, war bei einer World Tour Rundfahrt am Podium und ja, es geht bergauf mit ihm. Und meiner Meinung nach ist es in Sachen Rundfahrten neben Lennart Kemner der beste Deutsche, was wir jetzt haben.
Okay, abseits seiner kreativen Herangehensweisen an Vorstellungsgespräche, was sind denn sonst seine Stärken und Schwächen? Fangen wir gerne mit den Stärken an.
Die Stärken sind, dass der einfach Talent hat, der so gutes, organisches, dass er aber auch eine große Leistungsbereitschaft braucht. Und meine Schwächen haben wir nicht so wirklich erkannt bis jetzt. Also er fährt auch für das, dass er jetzt ja in den Nachwuchsklassen nicht viel gefahren ist, weil da hat er ja Biathlon gemacht, auch relativ gut technisch Fahrrad. Und ja, verbal ist er sehr zurückhaltend. Vielleicht kann man das noch ein Stück weit ausbauen. Das gehört ja auch dazu, aber das ist das Wenigste, solange dass er gut Rad fährt.
Mhm. Kommen wir zu den Schwächen. Da habe ich auch eine Frage von Florian Wieser aus Südtirol bekommen. Er wird relativ oft krank, ist Florian aufgefallen. Würdest du das bestätigen? Gibt es da Gründe dafür oder was sind sonst noch Schwächen?
Ja, wir haben da schon auch ein Stück weit eine Erklärung, wo man auch dran arbeiten muss. Und das ist vielleicht auch schon ein Stück weit die fehlende Basis. Die Biathleten lesen, wir haben mal Wettkämpfe zwischen einer halben Stunde und einer Stunde, aber sicherlich nicht 5-6 Stunden. Und dementsprechend waren halt die Umfänge bei ihm im Biathlonsport auch nicht so gravierend hoch, wie als wenn er jetzt zum Beispiel bei uns in der U19 gefahren wäre, beim Team Grenke Auto Eder, weil da fährt er schon 20.000 Kilometer, die Jungs im Jahr. Und das fehlt ihm vielleicht und deswegen fehlt noch ein bisschen die Basis, dass immer wieder das Immunsystem dann nicht ganz funktioniert, aber das kann man erarbeiten. Und wie gesagt, wir gehen das ganz, ganz behutsam mit ihm an. Wir haben auch mal kurz überlegt, ihn dieses Jahr schon zur Tour de France mitzunehmen, nachdem dass er beim Giro ja ausgeschieden ist wegen Krankheit. Aber nein, wir haben gesagt, wir bauen ihn behutsam auf, wir arbeiten an der Basis und ich glaube, dass das der nachhaltigere Weg ist.
Er ist 23 Jahre alt. Was traust du ihm denn zu?
Ich denke, dass er sehr weit kommen kann, dass er sicherlich Etappen gewinnen kann bei Grand Tours, dass er vielleicht bei einwöchigen Rundfahrten auf World Tour Niveau, eben wie in der Romandie, wie bei Paris-Nizza, wie bei der Polen-Rundfahrt zum Beispiel, da kann er sicherlich in den nächsten Jahren, glaube ich, um einen Sieg mitfahren. Das traue ich ihm zu. Ob es dann irgendwann mal für 3 Wochen reichen wird, das ist vielleicht noch ein bisschen früh und da will ich jetzt ja gar keinen Druck aufbauen. Das werden wir dann diskutieren, wenn er mal eine 3-wöchige Rundfahrt beendet hat. Er war ja dieses Jahr beim Giro am Start, aber den hat er gesundheitsbedingt nicht beenden können und da werden wir eben schauen, wie er sich da auch über 3 Wochen in Zukunft schlägt. Das ist jetzt noch ein Stück weit zu früh.
Okay, gut. Vielen herzlichen Dank. Ein interessanter Name, den sich vor allen Dingen auch die deutschen Radsportfans sicher merken sollten. So, schauen wir auf die morgige Etappe. Es ist die 12. Sie beginnt hügelig, führt über 203,6 Kilometer zwischen Aurillac und Villeneuve-sur-Lot. Es geht anspruchsvoll los, hinten raus wird es flacher. Oft schaltet man ja ein bisschen später bei so Radrennen ein. Ich glaube, morgen sollte man von Anfang an dabei sein, wenn man es einrichten kann. Und dann die Frage aller Fragen an dich, Sprinter oder Ausreißergruppe?
Also ich würde sagen, da ja noch viele Mannschaften jetzt bei den Sprintankünften nicht ganz erfolgreich waren, ich sage jetzt da auch mal die Mannschaft von Pascal Ackermann, Israel Premier Tech, glaube ich schon, dass da noch Mannschaften gibt, die wo einen Sprint erzwingen wollen. Und deswegen wird es, glaube ich, morgen aufgrund des hügeligen Beginns eine Ausreißergruppe geben. Aber gegen Ende wird es flacher. Und ich glaube, da werden die Ausreißer von den Teams, die wo einen Sprint herbeisehnen, eingeholt. Und dann, glaube ich, gibt es einen Massensprint morgen.
Weil es ja auch nicht mehr so viele Chancen danach für die Sprinter gibt.
Eben die letzte Woche ist knüppelhart, da sehe ich die Sprinter eher vielleicht noch einmal, wenn es gut läuft, aber ich glaube, sie wollen die Chance morgen schon noch benutzen.
Okay, wir schauen es uns an und sprechen dann morgen wieder drüber. Damit schicke ich beste Grüße nach Frankreich und sage herzlichen Dank an Ralf Denk.
Herzlichen Dank zurück und schönen Abend.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.